ARD.
Okay, das ist nicht einfach, aber es ist wahr. Musikalisch läuft es nicht mehr so mit den anderen dreien. Wir haben viele andere Sachen und wir leben alle auch so ein bisschen unser eigenes Leben. Und ich habe mich heute entschlossen, mich von den Fantas zu trennen. Das war's mit den Fantastischen Vier. Wir werden Freunde bleiben und sicher auch die eine oder andere Sachen gemeinsam erledigen oder irgendwie erleben. Aber als Band war's das. Vielen Dank für das Verständnis. Ciao.
Was? Das soll's jetzt gewesen sein? Smudo ist raus bei den Fantas? Das würde wahrscheinlich das Ende der Band bedeuten, wenn einer raus sein sollte.
Ja, voll. Ist aber nicht so. Das war nur ein Gag für die Late-Night-Show von Klaas Häufer Umlauf. Die Fantas sind immer noch da.
Sorry, tut mir leid, doch der Film hat Überlänge. Der Film hat Überlänge. Yeah, Bilder ohne Ende füllen Bücherbände. Sorry, tut mir leid, doch wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende.
Das rappen die Fantas auf dem Titeltrack ihres neuen Albums Long Player und an alle Hater ganz klar, sorry, die Fantas sind auch nach 35 Jahren immer noch nicht am Ende.
Sie sind immer noch zusammen, sie sind immer noch erfolgreich, sie haben sich immer noch nicht getrennt. Aber es war oft knapp.
1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, Fanta 4, forever baby.
Ist ein ARD. Podcast von SWR 3.
Ich bin ein bisschen freudig erregt.
Ich bin Nils.
Und ich bin Felix. Und das ist Folge 4, die Bandkrisen.
Das erste Mal kurz schwierig wird's schon in den 80ern. Die Jungs machen noch gar nicht so lange gemeinsam Musik. Aber einer von ihnen ist schon unzufrieden. Denn er will eigentlich Sänger werden.
Thomas D.
Thomas D. will schon Ende der 80er Schluss machen bei den Fantas. Als ich ihn im Interview drauf anspreche, überlegt er, ob er die Geschichte überhaupt erzählen soll.
Du weißt, wenn ich dir das sage und du erzählst es jemals weiter, dann muss ich dich umbringen. Die Story, oh mein Gott, die ist gut, aber die ist auch hart. Nicht, dass irgendwo einer aus der Band jetzt auf die Idee kommt, darauf zurückzukommen. Aber Moment, wenn einer die Band verlässt, bin ich das. Stimmt, so war es damals. Ich wollte Sänger werden. Ich hatte Saxophonunterricht, ich habe ihn gehasst. Meine Saxophonkarriere war schon, eigentlich war die vorbei. Ich wollte singen, ich konnte es nicht und habe es auch nie geübt. Aber das war so eine Vorstellung, eine sehr romantische. Und dann treffe ich den Smudo und alles ergibt sich. Und dann ist dieses Rap-Ding und ich denke mir, wie damals viele, ja, rappen, das kann ich auch, habe es dann mal probiert. War ja nicht so schlecht. Und dann ging das Ding aber immer mehr ab. Und wir waren ja früh schon an einem Punkt, wo wir der Meinung waren, der festen Überzeugung, wir werden Popstars. Also ich zumindest. Ich dachte das sehr früh. Und als dieser Erfolg dann schon so wie diese Welle in meinem Kopf auf uns zukam, dachte ich, oh Moment mal, ich muss immer fair bleiben. Ich will ja eigentlich Sänger werden. Wenn das jetzt durch die Decke geht, ne? Und dann sagt der eine von denen, also ich in meinem Fall, dem Fall, Leute, ich steige aus, weil ich wollte ja schon immer Sänger werden. Das ist ja voll gemein. Die Band zu verlassen, wäre aus egoistischen Gründen, um meine Weltkarriere weiterzuführen oder zu starten. Ich muss es den Jungs jetzt sagen. Also am fairsten wäre es, wenn ich jetzt direkt aussteige, bevor dieser Riesenerfolg, den wir auf jeden Fall haben werden, uns überrollt. Und das habe ich dann gesagt. Ich habe gesagt, Jungs, ich steige aus.
Ja, Thomas war eigentlich immer, der wollte immer einfach nur Musik machen, er wollte Sänger sein. Und ich habe gesagt, ja okay, ich wollte nicht, dass Thomas und ich Stress miteinander haben. So, wenn er das so möchte, ist das eben so, ich unterstütze das oder ich habe auch nichts dagegen. Und Michi, was, das ist ja entsetzlich, bist du verrückt?
Du willst aussteigen, bist verrückt, sagt Michi. Aber es gibt einen in der Band, der hat einen richtig, richtig guten Trick parat, um Thomas zum Bleiben zu überreden. Es ist der Andi.
Ich habe mich dann mit Thomas ins Auto gesetzt und gesagt, ja Thomas, das ist ja sehr toll, dass du uns das sagst. Dann wissen wir jetzt ja Bescheid. Ja, wir sind ja jetzt dann nicht mehr unfair überrascht sozusagen, wenn du dann aussteigst, kannst ja später noch aussteigen. Das war eigentlich der ganze Trick.
Ja, und danach habe ich 35 Jahre mein Maul gehalten. Weil, bist du völlig wahnsinnig? Bist du von Sinnen, Thomas? Wie konntest du jemals denken, dass du aussteigst? Ich würde nie Fanta 4 forever, Baby. Ich bin der letzte Fanta auf diesem Planeten. Das sag ich dir jetzt schon, Alter. Wenn die anderen drei schon einen Löffel abgegeben haben, nicht mehr reden können oder taub sind, ist mir egal. Ich mach das, bis ich umfall.
Das ist doch mal eine Ansage. Und damals war das auch nur eine kurze Phase, in der Thomas aussteigen wollte. Ungefähr so, wie er es in Jetzt geht's ab rappt.
Und ich geh jetzt.
Nein!
Okay, ich bleib Hausmeister Thomas D.
Der Junge ist auf Zack.
Wir alle sind es Jungs und jetzt geht's ab.
Nils, lass uns mal überlegen. Hätten die Fantas auch ohne Thomas D. geschafft, erfolgreich zu werden? Was glaubst du?
Also kann man natürlich schwer sagen, so hypothetisch, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, denn Thomas D. bringt mit seinen spirituellen Texten wie in Krieger oder auch in Inferno zum Beispiel vom neuen Album eine ganz eigene Facette in die Band, mit der sich, glaube ich, auch sehr viele Fans identifizieren können. Und unabhängig davon ist er, glaube ich, auch für die Band an sich super wichtig, weil er halt so ein herzlicher, so ein beschwichtigenderer Mensch ist, ne? Und dann, wenn die sich mal irgendwie so hochstacheln und sich über irgendwas aufregen, über also innerhalb der Band, dann glaube ich schon, dass Thomas D., und das habe ich auch öfter mal beobachtet, dass er dann sagt, hey Smudo, komm mal runter, ist okay, wir machen das jetzt so und so. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man da so einen beruhigenden und vermittelnden Mensch hat.
Total, ja, ja. Und er ist ja auch kompromissbereit. Na komm, dann machen wir es halt, ne? Ja, und
ja, genau.
Abgesehen davon, sind wir mal ganz ehrlich, ist er halt auch voll die Rampensau. Ja, also wenn einer Frontmann ist, dann ist es auf jeden Fall Thomas D. bei den Fantas, aber eben auch Smudo und heutzutage auch Michi Beck. Aber in den 80ern, hat ja Michi selber über sich gesagt, war er noch nicht so selbstsicher wie heute und fand das damals ziemlich cool, dass er sich damals hinter seinem DJ-Pult verstecken konnte. Ja, ist dann ab und zu mal nach vorne gekommen, das war es dann aber auch. Also hätten wir jetzt Ende der 80er, wenn Thomas D. nicht mehr dabei gewesen wäre, nur Smudo als Frontmann gehabt. Hätte das funktioniert? Ja, man weiß es nicht, ne?
Man weiß es nicht. Und sie hätten gar kein Dida-Problem gehabt, weil das war ja eine Geschichte
ja,
zwischen
das
Thomas
stimmt,
und
das stimmt.
Smudo letztendlich. Da wäre der Hit, die Geschichte zum Hit wäre gar nicht da gewesen. Naja.
Fassen wir mal zusammen. Es ist gut, dass es nicht so gekommen ist, dass Thomas D. noch dabei ist, ne?
Ja, und Thomas D. ist auch der bei den Fantas, der immer mal wieder ruft.
Fanta 4, forever baby.
Und jetzt zu einem Moment in den 90ern, wo Smudo sehr weit davon entfernt war, Fanta 4 Forever Baby zu rufen. Circa 1996 wollte er nämlich das erste Mal aussteigen. Und er hat eine tolle Idee. Ich werde Moderator bei MTV, hat er sich gedacht. Davon weiß selbst Thomas D. bis heute nichts.
Das
erfährst du doch.
Ach du Scheiße.
Aber ich hatte mal eine sehr traurige Phase. Meine große Liebe hat sich von mir getrennt. Das war auch die Phase, in der ich nach Hamburg gezogen bin. Ich wollte mit allem aufhören. Das fällt aber zusammen mit einer Entwicklung, die wir in der Band allgemein hatten. Ich weiß, wir kamen von der Tour zurück und fuhren den Prassattel runter in die Stadt und es hat geregnet und wir sitzen im Tourbus, verkratert und alles und sind wieder nach Hause gekommen. Und der eine guckt aus dem Fenster und der nächste und sagt der eine, Stuttgart sucks like a black hole. Ich hab keinen Bock mehr auf die Stadt. Haben wir alle gesagt, weil das war für mich legendär. Und wir sind auch halt in dieser Stadt wirklich groß geworden, also als Band groß geworden und auch als Menschen in die Adoleszenz und sind erwachsen geworden und haben dann alle irgendwie das Gefühl gehabt, wir müssen noch mehr machen in unserem Leben oder noch mehr sehen und sind wir über 2 Jahre hinweg so weggezogen und in dieser Zeit war dann, ich bin weggegangen, ne, ich war voller Liebeskummer, Band, irgendwie das alles und da hatte ich dann gedacht, was mache ich denn jetzt? Und da war die Idee auch, ich könnte Moderator bei MTV werden, eine der beschissensten Ideen ever. Stell dir das mal vor. Wo wäre ich denn dann jetzt? Ich kann mir schon meine Fresse kriege ich jetzt schon, kriege ich Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle. Hallo, mein Name ist Smudo und willkommen bei den MTV News. Fürchterlich. Oh Gott, da muss ich dann rumrennen und die Leute interviewen und so. Meine Güte.
Smudo ist also kein MTV-Moderator geworden, obwohl genug Worte hätte er auf jeden Fall gehabt.
Voll. Smudo hat's gerade gesagt, Stuttgart ist ihnen damals zu klein geworden, geht ihnen auf den Sack. Aber die vier gehen sich 1996 auch gegenseitig auf den Sack. Kein Wunder, wenn man ständig aufeinander hängt, kennen wir alle, ne? Hat man einfach auch mal keinen Bock auf den anderen und braucht mal ein bisschen Zeit für sich. Und bei den Fantas war es wirklich extrem. Die letzten 5 Jahre haben sie jedes Jahr ein neues Album rausgebracht, waren super oft auf Tour, haben ständig aufeinander gehangen.
Immer war alles immer nur Fanta, also man konnte kein eigenes Leben führen. War das einfach so die Zeit, wo man eine Pause gebraucht hat. Ne? Das war einfach, boah, ey, es reicht jetzt, wir brauchen mal Zeit für uns selber.
Und in der Zeit war es so, ein Punkt ist der, dass wir mit dem Album davor, mit Lauschgift und Sie ist weg, einen echten Emanzipationshit hatten. Wir waren dann weder die lustige oder Teil-Rap-Band, noch waren mit die Typen, die zufälligerweise einen Pop-Hit gemacht haben. Sondern wir hatten einen guten, adäquaten Rap-Pop-Hit, der von allen Teilen des Publikums für gut befunden wurde. Und dieses Lorbeerbett ist natürlich oftmals auch ein schlechter. Also da mussten wir erstmal lernen, uns zu motivieren aus anderen Punkten außer aus der Kritik von außen.
dann hat uns eigentlich die Idee am meisten zusammengehalten vom Bär, eine eigene Plattenfirma zu gründen, nämlich 4Music. Und das war ein neuer Ansporn mit neuen Aufgaben. Ich war sehr der Aktivste bei 4Music, würde ich sagen. Smudo auch ein bisschen, aber dann auch aus Hamburg heraus. Thomas hat seine Solo-Karriere vorbereitet, hat schon angefangen, für sich Musik zu machen.
Ich packe meine Sachen und will raus, mein Kind. Thomas ist auf der Reise und hat Rückenwind. Ich sage es euch auf diese Weise, alle, die am Suchen sind, sind mit mir auf der Reise, haben Rückenwind.
Rückenwind, der erste Hit aus seinem Soloalbum, ist heute ein Klassiker und spiegelt perfekt die Stimmung wider, in der Thomas D. sich damals befindet. Zu der Zeit hat er ja mit großem Alarm seine Wohnung in Stuttgart aufgelöst, sein Hab und Gut versteigert und dann ja eine Weile im Wohnmobil gelebt. Ne?
Und Rückenwind ist auch ein geiler Song auf dem Album Solo und ich kann mich mit dem Album sehr gut identifizieren, denn erstens war Rückenwind der Abschlusssong unserer Klassenfahrt nach Rom, weiß ich noch, da habe ich so mit Walkman die ganze Zeit Rückenwind gehört und wir alle. Das war cool. Und zweitens, damals hatte ich Herpes und es gibt auf dem Album auch den Song Herpes und dann wird dieser Herpescreme Zovirax gehuldigt. Und das Album hat auch einen Stuttgart-Bezug. Und zwar gibt es den Song Killesberg, Baby. Killesberg ist so ein Upper-Class-Stadtteil in Stuttgart. Und Thomas D. rappt halt, okay, er kommt aus Heslach, so ein ganz normaler Stadtteil, und hat sich eben verliebt in ein Mädchen vom Killesberg.
Killesberg, Baby, ich bin aus Heslach.
So klingt Thomas D. solo. Aber was sagen die vier immer? Die Fantas zusammen ergeben ein größeres Ganzes als die Summe ihrer vier Einzelteile. Habe ich das richtig gesagt?
Ich glaube schon.
Danke.
Sinngemäß. Danke. Ja. Jeder bringt bei den Fantas seine musikalischen Vorlieben mit. So ergibt sich eben immer was Cooles, Neues, Eigenes. Aber mal ehrlich, ist doch auch geil, wenn man mal musikalisch sein eigenes Ding komplett durchziehen kann, oder?
Mädchen Nummer 1. Und ich glaube daran, dass es ewig dauern kann.
1998 zieht nach Thomas D. auch Hausmarke Michi Beck endlich mal sein eigenes Ding durch. Er macht auch ein Soloalbum. Endlich mal keine Kompromisse machen, oder? Habe ich Michi gefragt.
Ich hatte ja schon immer nebenher auch aufgelegt. Und ich wollte mal diesen Style, so dieses R&B-ge, mehr amerikanische Hip-Hop-Ding, das auch mehr so in den Clubs, also mit meinem Clubverständnis auch, das wollte ich unbedingt mehr durchziehen mal. Und das stimmt schon. Einfach mal das tun oder so Musik machen, wie man sich selber das vorstellt, ohne jetzt die ganze Zeit so Kompromisse einzugehen. Dafür war, glaube ich, für jeden, musste jeder haben.
Michi aka Hausmarke kann sich also soundmäßig endlich mal so richtig austoben. Er merkt aber schnell, an dem Solo-Ding ist auch nicht alles geil.
Und bei mir war das halt so die Hausmarke Weltweitzeit. Wo ich dann aber auch gemerkt habe, als wir die auf Tour unterwegs waren damit, dass das gar nicht so mein Ding ist, alleine als Entertainer auf der Bühne zu stehen. Der meistens Afrop dabei oder Scorpio von den Furious Five oder auch mal Smudo war mit dabei, MC René war manchmal mit dabei. Aber trotzdem war ich so der Verantwortliche für diese Tour auf der Bühne. Und das, da habe ich gemerkt, ich bin nicht so, alleine bin ich nicht so der Entertainer.
Und wie so oft, man merkt erst, was einem fehlt, wenn es eben nicht mehr da ist. In diesem Fall die anderen Fantas.
Lustig fand ich, dass Michi auf seinem Soloalbum anders gerappt hat als vorher. Fanden Michi und ich im Interview beide lustig.
Ja, ich habe damals mal ein bisschen extra cool gerappt, so. Hör zu, was Hausmarke einfach. Eigentlich immer so ein bisschen die Stimme verstellt auch.
Okay. Hör zu, was Hausmarke anfasst, das passt. Klar, dass du Pausbacke das verpasst hast. Schau zu, dass du unterwegs mal eine Rast machst. In der Stadt, die mich und Miller als Gast hat. Denn am Turntable sind wir die Zocker, Tanzflächen Rocker. Die Mädels vom Barhocker locker, die Chiller, Technobeat Killer, schriller als Chaco in Thriller.
Ganz komisch aus heutiger Sicht. Was auch so eine Maskierung ein bisschen war. Ich habe ja auch davor anders gerappt, weil da waren halt dann wieder die Fantas wichtig, die zu sagen, hey, rapp doch nicht so komisch verstellt, wie ich es dann echt viel bei Hausmarke gemacht habe. Ich glaube, ich wollte auch so ein bisschen wie Biggie klingen. Ich glaube, dass das heute auch noch viele Rapper machen. Dass viele nochmal extra so auf cool machen beim Rappen und damit auch erfolgreich sind. Aber weil sie halt auch so das Bild von sich konsequent durchziehen. Und bei mir war es dann halt auf einmal der nette Michi Beck von Sie ist weg, der jetzt so einen auf cool macht, das kam dementsprechend auch nicht an, weil so eine Distanz auch geschaffen wurde, die die Leute gar nicht von uns erwarten oder auch haben wollen. Aber das hat sich dann auch irgendwie schnell erledigt.
Ja, auf dem nächsten Album der Fantas hat Michi dann wieder normal gerappt. Das Album erscheint im April 1999 und deshalb heißt es 499. Ein geniales Wortspiel, die 4 im Jahr 99.
Vielleicht hätte das Album aber eher 1 plus 1 plus 1 plus 1 99 heißen sollen oder so. Denn die 4 sind nämlich eigentlich noch dabei, ihr jeweils eigenes Leben zu gestalten, außerhalb der Band. Auch deshalb ist 499 kein Album, das die Fantas heute in bester Erinnerung haben.
499 ist auch noch so wie drei Soloalben in einem vereint. Da haben wir kaum einen Track, der zusammen, also der einzige oder einer der wenigen da drauf ist eben MFG, der auch noch zusammen gerappt wird die ganze Zeit und natürlich dann auch wirklich ein genialer Wurf war. Aber ansonsten war das schon eher so eine, da hatte Bär, glaube ich, schon ganz schön damit zu tun, uns zusammenzuhalten als Band.
Ich weiß aber, dass Album 499 ganz allgemein eher so Dark Fanta Times waren, weil wir haben uns in Anführungszeichen getrennt. Wir sind in die verschiedenen Länder reingefahren. Thomas ist in die Eifel gezogen, ich bin nach Hamburg, alle weg, wir wollten alle weg. Als wir 499 gemacht hatten und ich schon in Hamburg wohnte, aber zu Hause dann nicht irgendwie bei meinen Eltern sein wollte, ich habe einfach im Studio gewohnt, in dem Andi ja auch halb gewohnt hat. Das war echt völlig verwahrlost tatsächlich. Und das ist für mich so das Ding. Und so haben wir auch Songs geschrieben. Hoffnung auf dem 499 ist ein Song, den ich auf keinen Fall mehr von mir hören möchte. Da rollen sich mir auch die Fußnägel auf, weil ich da ganz viel diese Melancholie eingebaut habe, auch in meinem Liebeskummer.
Mir ist nicht gut. Ich häng den ganzen Tag rum und mach, was man so tut, wenn man alleine ist. Viel zu früh schon auf den Beinen ist. Kein Auge zugetan hat, weil man mit nichts im Reinen ist. Keinem ist klar, wie es gelaufen war. Ist auch egal, wo im Endeffekt der Anfang vom Ende steckt. Tatsache ist, dass nichts süß wie Rache ist. Sie über alle Berge und mir alles andere als zum Lachen.
Das war irgendwie, tatsächlich eine komische Zeit. Und das war so eine Art Kateralbum.
Aber sie haben auf dem Album, Michi hat es schon gesagt, mit MFG einen der größten Hits der Fantas überhaupt. Ein Hit, auf den sie bis heute sehr stolz sind.
Anfang des neuen Jahrtausends ziehen die 4 aber dann den Stecker. Nee, nicht den Bandstecker, sondern den Stromstecker. Ja. 2000 spielen die Fantas als erste deutsche Band überhaupt ein MTV Unplugged. Vor ihnen hat das nur Herbert Grönemeyer als nicht englischsprachiger Künstler gemacht.
War ja auch ein Ritterschlag für uns, also auch was ganz Besonderes.
In einer Höhle war das, in Balve im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Da interpretieren die Fantas zusammen mit 22 Musikern ihre eigenen Songs ganz neu.
Mit dem Tag am Meer. Mit dem Tag am Meer.
Flügel, Flöten, Bass und Streicher fügen sich auf geschmackvolle Weise in die Songs ein, schreibt laut.de, und tragen im Vergleich zum Original zu einer relaxten Atmosphäre bei, die dennoch groovt.
Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg.
Das Album kommt generell bei Fans und Kritikern richtig gut an und hilft den Fantas dabei, endlich als ernsthafte Musiker akzeptiert zu werden.
Damals gab es ja noch mehr als heute das Problem, wenn jemand gerappt hat, dass Leute gesagt haben, das sind ja keine ernsthaften Musiker. Und das hat mir Smudo auch nochmal erzählt. Das hat wirklich geholfen, dass Leute gemerkt haben, die können mehr als nur dieser Sprechgesang und so mit paar Beats. Das sind ja auch wirklich richtige Musiker und deren Songs funktionieren auch mit mehr echten Instrumenten. Und deshalb ist das MTV Unplugged für die Fantas bis heute ein absoluter Meilenstein in ihrer Karriere und ein perfekter Start ins neue Jahrtausend. Aber hinter den Kulissen läuft nach wie vor nicht alles rund.
Da haben wir uns dann eine Woche lang ins Studio gesetzt und haben versucht, uns einen Song einfallen zu lassen. Einfach nur einen Song, damit wir noch einen neuen Song haben, damit wir nicht nur alle Songs auf Unplugged haben. Und es ist nichts eingefallen. Und dann am letzten Tag haben wir den Schnaps hochgehalten und gesagt, so, wir trennen uns jetzt. Tschüss, wir machen Unplugged, das machen wir jetzt noch. Und dann geht jeder, alles klar, alles in Ordnung. Alles fotografiert. Und, aber so Quatsch.
Das ist so ein schöner Fluchtmechanismus auch zu sagen, man trennt sich jetzt, da kann man so loslassen kurz.
Ist schon krass, oder? Du bekommst als Band die Riesenchance, dein eigenes Unplugged zu spielen, ein Highlight in deiner Karriere, aber weil dir kein einziger neuer Song einfällt, sagst du halt, okay, sorry, wir sind raus, es ist vorbei. Auch wenn das hier nur ein ganz kurzer Moment war.
Ja, so ist es bei den vier. Es kann jeden Moment vorbei sein, wenn ihnen nichts Neues mehr einfällt. Bis zum nächsten Album der Fantas dauert es dann auch noch ein paar Jahre. Michi Beck tobt sich Anfang der 2000er in einem Zweitprojekt kreativ aus.
No Melody, der größte Hit der Turntable Rocker, dem Clubprojekt von Michi Beck und DJ Tomilla.
Also den Michi habe ich kennengelernt in Stuttgart im Plattenladen, in dem ich gearbeitet habe. Und da ist der mit Rollschuhen und einem langen schwarzen Mantel und langen Haaren reingerollert. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich habe ihm Platten rausgezogen, die fand er alle geil. Ich habe einen guten Umsatz gemacht und ab da hat man sich regelmäßig erstmal getroffen.
Das war 1994, also vor genau 30 Jahren. Tomilla und Michi merken damals schnell, wir haben einen sehr ähnlichen Musikgeschmack.
Die beiden fangen an, zusammen aufzulegen. Das klappt auch richtig gut. Ein weiterer Punkt, Tomilla ist damals auch schon als Produzent aktiv.
Ich bin der Picknicker, dann schreit mal, yeah. Jeder weiß mal, ich bin der Picknicker.
Die Version von der Picknicker, die wir alle kennen, ist von Tomilla. Das ist seine erste große Zusammenarbeit mit den Fantas und bringt auch direkt auf den Punkt, für welchen Sound Tomilla damals steht. So sehr lässige Hip-Hop-Beats mit Soul-Einflüssen, klingt immer schön warm und positiv und passt einfach super in den Club. 1998 produziert Tomilla das Soloalbum von Michi Beck, über das Album haben wir ja schon gesprochen. 2000 starten Michi und Tomilla dann eben mit ihrem Clubprojekt Turntable Rocker durch, legen viel gemeinsam auf und so entsteht über die Jahre die Idee, Tomilla auch mehr bei den Fantas als Produzent einzubinden.
Dann habe ich seit 2003 aktiv wirklich bei den Alben mitgemacht, weil da habe ich zum ersten Mal wirklich auch einen eigenen Song eingebracht. Das war Troy und Pipis und Popos.
Pipis und Popos, Pipis und Popos, Pipis und Popos, Pipis und Popos.
Und genau, und Bring It Back. Und dann wurde das immer mehr von Album zu Album. Und dadurch, dass man dann immer mehr Songs gemacht hat oder ich immer mehr Songs eingebracht habe, habe ich immer mehr so ein Gefühl dann bekommen oder hat mehr am ganzen Album gemacht. Und das ist jetzt, sagen wir mal, die letzten drei Alben schon sehr, sehr viel.
Und deshalb ist Tomilla auch heute super wichtig für die Fantas. Und außerdem legt er auch vor den Fanta 4 Shows auf. Zum Beispiel auf dieser Tour, da ist er einfach der Opener, der DJ-Act, der direkt vor den Fantas spielt.
Und dazu ist er auch noch mega sympathisch, finde ich. Und ich kann mir auch so richtig gut vorstellen, wie er da entspannt im Studio sitzt und, glaube ich, eine dementsprechende Ruhe ausstrahlt, wenn neue Songs aufgenommen werden zum Beispiel. Was, glaube ich, den Fantas ganz gut tut, könnte ich mir vorstellen.
Die kennen sich ewig und haben halt auch einen guten Vibe. Aber zurück ins Jahr 2003. In das Jahr, in dem Tomilla zum ersten Mal bei den Fantas mitproduziert hat. Zu dem Zeitpunkt tun sie sich noch schwer, ein neues Album zu machen.
Sie fragen sich, wie kann sich die Band weiterentwickeln? Was ist der nächste logische Schritt? Wie sollen die Fantas im neuen Jahrtausend klingen? Das führt zu der Frage, kann Andy Y der Hauptproduzent der Fantas bleiben?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass in diese Band, die wir sind, die wir so lange sind, auch deswegen sind, weil uns immer irgendwie auch klar wurde, was wir ändern müssen beim Musik machen, um weiterhin irgendwie neu und fresh zu sein, um selbst uns noch unterhalten zu können. Und wir sind an musikalische Grenzen gestoßen. Das ist jetzt, wie wir alle wissen, ein natürlicher Prozess. Irgendwann mal ist man eben nicht mehr angesagt. Gerade was Musik angeht, nicht jeden Tag Plattenladen und so. Andy ist ein Synthi-Sound-Geek. Total. Ich kenne keinen, der so crazy ist. Es ist absolut einzigartig. Und das hat dazu geführt, dass er quasi die Geburt der Fantas und das die ganze Möglichkeit, Beats zu machen, Sounds zu machen, das ist alles Andy. Und das ist unser Technik- und Standortvorteil, den wir gegenüber vielen anderen Bands da draußen hatten, die in den 90ern angefangen haben. Weil wir schon so weit waren, weil Andy so ein Hammer-Beat-Nerd ist. Und aber dann ging später, als das Ganze etwas musikalischer wurde und nicht einfach nur ein Sample, auch die Welt war schon fast leer gesampelt, so kam es uns vor. Die ganze Popmusik, alles schon abgesampelt. Dann ging es los, dann brauchten wir andere Impulse, andere Sounds, andere, auch mit Musikern arbeiten. Das alles ging dann in diese Phase, in der wir dachten, wir brauchen auch Produzenten, die uns reinliefern. Und klar hat das dann Andy verletzt. Das ist ja wie wenn einer zu Michael Schumacher sagt, ich fahre das Auto jetzt, aber du machst die Fotos vom Auto mit. Und so. Und das kann ich sehr gut verstehen.
Na klar, der Übergang von, dass ich der alleinige Produzent der Band bin, dahingehend, dass da mehrere Produzenten ins Spiel kommen und so weiter, das war schon schwierig. Da habe ich natürlich an meiner Rolle in dem Ganzen gezweifelt und ob ich da noch einen Platz habe natürlich in der Band. Man will ja schon auch gebraucht werden und nicht nur mitgeschleppt werden. Das ist schon klar. Ja, Das war damals erstmal schwierig unter dem Gesichtspunkt, ob es mich noch braucht.
Das kann ich total nachvollziehen, wenn man sich in Andys Lage versetzt. Ich finde das hart. Ja? Du bist viele Jahre derjenige, der hauptsächlich für die Produktion verantwortlich ist. Und dann heißt es, ja, das reicht nicht. Wir brauchen mehr Verstärkung von außen.
Das allein war aber bei weitem nicht das größte Problem. Andy hat vor allem gestört, wie es die anderen in der Band ihm gesagt haben.
Wie Tom Miller exakt dazu kam, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ein Gespräch hier im Studio gab, so dass sie finden, dass man mit mir alleine jetzt nicht weiter produzieren kann irgendwie, dass das irgendwie nicht gut harmoniert und nicht gut läuft. Das hat mich sehr geschockt. Das tut es bis heute noch eigentlich. Ja, das hat meine Welt sehr, sehr erschüttert.
Eine sehr schwierige Situation für Andy Y und eine Zerreißprobe für die ganze Band. Und wie Smudo sagt, das hat zu
Verwerfungen geführt. Er hat Andy verletzt.
Ja. Ja, vielleicht hat eine Verletzung bis heute anhält.
Aber nochmal zurück zu diesem Gespräch damals. Wie ist das abgelaufen, habe ich Andy gefragt. Haben die anderen dir begründet, warum Tom Miller jetzt dazukommt?
Sie haben es vielleicht begründet, aber ich habe es nicht verstanden. Also ich könnte das nicht wiedergeben, was da konkret gesagt worden ist in dem Gespräch. Das war vielleicht auch einfach zu traumatisch für mich. Ich habe keine inhaltlichen Erinnerungen daran. Daran, dass ich das inhaltlich nicht wiedergeben kann, das Gespräch, merke ich, dass die Kommunikationsform, die dort gewählt worden ist, völlig gescheitert ist, weil es kam nichts an bei mir, außer die Message, du bist scheiße. Das ist das Einzige, was ich verstanden habe in dem Gespräch. Wie genau ich scheiße bin, schon das habe ich nicht mehr verstanden. Dazu kam noch, dass sie als Verstärkung auch noch den Bär mitgebracht haben. Und das fand ich ein bisschen arg wack, sich nicht zu trauen, mir alleine in einer konfrontativen Situation zu begegnen. Das fand ich schon scheiße. Das fand ich wirklich scheiße. Finde ich bis heute scheiße.
Toll, dass Andy seine Gefühle so offen mit uns teilt.
Ja, total. Das war eine sehr schwierige Situation für Andy und eine echte Zerreißprobe für die Band. Aber die Zusammenarbeit mit DJ Tom Miller beim kommenden Album klappt gut.
Das war ja auch nicht so, dass ich dann weg vom Fenster war. Also ich konnte ja durchaus noch die Fäden alles zusammenführen und habe auch Tom Miller geholfen bei Troy zum Beispiel. Das ist auch nicht ganz alleine so entstanden. Sondern ja, ich habe dann natürlich die Zusammenarbeit weiterhin konstruktiv gesucht und habe dann gemerkt, dass das auch gut ist, ja, dass ich da immer noch sehr, sehr gute Sachen reinbringen kann, also mich einbringen kann in das Ganze. Unter heutiger Sicht muss ich zugeben, ich wäre auch nicht in der Lage gewesen, als alleiniger Produzent das endlos weit fortzuführen. Ja? So wie es ab diesem Zeitpunkt kein einzelner Produzent in der Bandgeschichte dann das fortgeführt hat, sondern das immer ein Zusammenarbeiten mit einem größeren Team war, was es dann einfach gebraucht hat, um das alte Ross hier noch traben zu lassen.
Und es trabt auch noch sehr gut und auch Smudo sieht die schwierige Situation von damals heute deutlich klarer.
Vielleicht waren wir alle vier auch noch gar nicht in der Lage, derartige Verwerfungen konfliktfrei oder möglichst friedlich miteinander zu besprechen. Wir hatten, glaube ich, auf Andys Gefühle in der Zeit nicht gut Rücksicht genommen. Und gleichzeitig war Andy aber auch nicht derjenige, der in der Lage war, über seine Gefühle so zu reden, dass wir das miteinander besprechen können. Also da waren wir einfach noch nicht alt genug. Also ich meine wirklich vom Alter her. Ich glaube, es ist nichts, was man mit 30 checken kann.
Ja, damals mit Mitte 30 waren die Jungs noch nicht so weit. 2003, 2004, als ihr nächstes Album Feel entsteht. Das war keine leichte Zeit für die Fantas.
Das ist auch die Phase, in der, wenn wir immer sagen, einmal ist ein Stuhl geflogen. Stimmt. Wo Andy und Michi aneinander geraten sind in seinem Studio.
Ja, es flog ein Stuhl, aber ich war nicht anwesend. Also ich war nicht im gleichen Raum, in dem der Stuhl flog. Ich habe ihn nur aufschlagen gehört. Also im Kern ging es um eine Sache, da sollte was geändert werden. Aber der Ton, wie man das ändern sollte, war schlecht gewählt. Und Andy stand auch unter Strom und hat dementsprechend brüsk reagiert. Und im Zuge des Wortgefechts flog dann ein Stuhl. Und man muss sagen, dass das auch zweckmäßig war, weil er sollte das Wortgefecht beenden. So, das ist sozusagen auch gelungen.
Und dieser Stuhl hat niemanden getroffen und niemanden verletzt. Und ich halte das für vier Typen, die echt alle mal ein bisschen Rad abhaben, für ein sehr gutes Ergebnis.
Dass innerhalb von 35 Jahren nur einmal in der Bandgeschichte ein Stuhl geflogen ist, meinte Thomas. Da hat er recht und sie schaffen's, sie kriegen trotz der Spannungen in der Band ein neues Album hin.
Die erste Single daraus ist heute ein Fantas-Klassiker. Ihr Manager Bär erinnert sich noch, als er das erste Mal von diesem Klassiker erfahren hat.
Michi hat mir im Auto gesagt, hör mal, komm mal mit, ich muss dir was vorspielen. Alles klar, da saßen wir im Auto und dann spielen wir dieses de. Und ich so, aha, geile Line irgendwie. Und dann hat man so grob gesagt, was er da drauf texten will. So, geile Idee, könnte funktionieren.
Wir saßen da im Eck mal wieder im Unterschreibblockade. Und Thomas hat gerade sein Soloalbum gemacht, Michi mit Turntable Rocker. Ich habe total viel Motorsport gemacht. Und Anni hat auch ein Solo gemacht. You have to stay in the test tube, baby. Und dann habe ich versucht, mich hineinzuversetzen in den Fanta 4-Fan, der sagt, Mann, ey, ich will meine Fantas wieder haben. Ich habe die Schnauze voll, das Getue da mit Autorennen und Solo und Turntable Rocker und das ganze traurige Zeug vom Thomas und Andi mit dem Gefühl, wo sind meine Fantas, wo ist mein Spaß, ich will die wieder haben. Das war dann das Gefühl, was in Troy reinkam. Jetzt komm mal her, die Warte reist vorbei, wir sind wieder bei dir und wir bleiben in Troy. Ich glaube, Thomas hat diese Refrain-Idee gehabt. Du hattest gute Zeiten, schlechte Zeiten, treu, wir bleiben treu. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Aber wir fanden dann gemeinsam treu. Das klingt so wie, meine Waschmaschine ist so, der bin ich so treu. Weißt du, wie so ein 50-Jahre-Werbespot. Und dann treu, das fanden wir so, alright, alright. War aber auch so ein bisschen 90s-Skater-Sprech. Aber so gesungen war es cool. Du hattest schlechte Zeiten.
Eigene Wortkreation daraus gemacht und damit ein eigenes Trademark. Das ist gut.
Troy war ja so eine Art Comeback-Song für uns. Wir hatten vor der Feel, wo Troy drauf ist, 4 Jahre kein Album mehr gemacht. Wirklich lange. Das war so ein, ja, einfach so ein Dankeschön. Also, dass immer noch Leute uns hören. Also, wir wussten es gar nicht so genau und haben gehofft, dass immer noch Leute hören. Und hatte dann auch irgendwie wirklich funktioniert. Das war so ein, ja, dachten wir nicht irgendwie, dass das ist ja ein bisschen selbst verliebt auch der Text, weil wir von uns reden die ganze Zeit und dachten jetzt nicht, dass es so ein Hit wird, wie es dann geworden ist.
Troy war nie ein großer Airplay-Hit, aber Troy ist der größte Live-Hit oder einer der größten. Ist auch so ein Klassiker, auch von der Aussage her.
Vor allem auch, nachdem wir ja jahrelang nichts von uns haben hören lassen, zurückzukommen mit einem Song, der Troy heißt, und einfach zu behaupten, wir waren ja schon immer Troy, finde ich ganz, ganz großes Showgeschäft.
Ja, voll und zu Recht heute immer noch ein Klassiker.
Aber damals hat gar nicht jeder an Troy geglaubt. Es gibt durchaus Leute, die gesagt haben, das ist nix.
Fitz Braum, damals unser beratender, in A&R beratender Tätigkeit, Geschäftsführer von 4Music, fand's scheiße, weiß ich noch. Total scheiße da mit den Troy, so ein Kack. Aber er hat ein gerades Kreuz und auch kurz danach gesagt, habe ich mich wohl geirrt.
Ey, sowas von. Die Fantas sind also 2004 wieder zurück mit einem Song, in dem sie versprechen, wir bleiben Troy. Aber schon auf der DVD zum Album Feel klingt Smudo ganz anders und weiß nicht, wie lange das noch klappt mit dem Troy bleiben.
Ich weiß es nicht, ob wir noch eine Platte mehr haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht sage ich in einem Jahr, ich habe keinen Bock. Vielleicht sage ich in 2 Jahren, ich habe keinen Bock. Vielleicht sage ich in 3 Jahren, ich habe Bock oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung.
Wow, das sagt Smudo ausgerechnet auf der Bonus-DVD zum Album Feel. Also so nach dem Motto, es kann sein, dass dieses Album, das ihr gerade gehört habt, das letzte von uns ist. Dazu hat mir übrigens auch ein Kollege eine lustige Geschichte erzählt. Er hat damals Andy und Smudo im Radio interviewt, als das Album rausgekommen ist. Und da hat Andy on air gesagt, live on air hat er gesagt, das ist auf keinen Fall das letzte Album. Dann ging das Mikro zu und dann hat Smudo zu Andy gesagt, was, kannst du doch nicht sagen, wer weiß, ob wir noch ein Album machen. Ja? Also da gab es anscheinend unterschiedliche Meinungen oder Tendenzen, ob es ein nächstes Album geben wird innerhalb der Band.
Also wir merken, die Probleme in der Band sind damals noch nicht so richtig gelöst und wir wissen ja inzwischen, bei den Fantas ist generell nichts in Stein gemeißelt.
Und tatsächlich, 1-2 Jahre später beschließt die Hälfte der Band spontan, wir machen Schluss. Es passiert bei einem Flug, Smudo ist ja Hobbypilot.
Wir sind nach Eck geflogen, Michi und ich, mit meiner kleinen Bonanza. Und haben da zu zweit ganz alleine in diesem kleinen Flugzeug aus Alufolie und Knäckebrot, ist das ja gebaut, so ein kleines leichtes Ding, und waren so weit weg vom Boden und haben da oben dann gesessen und haben uns gegenseitig gesagt, dass es gerade total stressig ist wie ein Fantas und so schwierig ist immer die Überwindung der Schreibblockade und naja, wer weiß, Hip-Hop-Musik, wie kann man denn hip sein im Alter, wie soll das gehen? Und haben uns immer getraut und fanden das vor allem einen schönen Gedanken. Komm, wir hören einfach mal auf, das wäre doch schön.
Ohne Sauerstoff in Smudos Flieger, ganz oben über den Wolken.
Hier oben ist die Luft dünn, vielleicht ist das der Grund, warum wir immer drauf sind. Und dieser wenige Sauerstoff, das ist ähnlich wie beim tiefen Rausch, wenn man unten in der Tiefsee irgendwie taucht, da kann man auch so, wird man so leicht orientierungslos und denkt, man könnte jetzt mit den Fischen dahin schwimmen. Und ich glaube, so ähnlich haben die sich das gedacht, dass sie da oben waren ohne Sauerstoff. Ist alles so leicht, komm, wir lösen die Band auf. Ja, toll. Habe ich dann 1,5 Jahre lang geglaubt. Das hat mir echt zu schaffen gemacht. Bis dann das Mutter irgendwann gesagt hat, ey, was interessiert mich mein Blödsgeschwätz von gestern? Ich so, okay. Mittlerweile glaube ich es einfach nicht mehr, wenn einer sagt, oh, ich kann immer. Ja, geh einfach weiter, wird schon wieder. So ein bisschen Luft holen, wie beim Marathon. Gehst halt mal ein paar Schritte, dann kannst du auch wieder rennen.
Das ist doch ein schönes Bild. Beim Marathon gehst du halt auch mal ein paar Schritte und dann kannst du auch wieder rennen. Und die Fantas rennen immer noch. Jetzt nach 35 Jahren sind sie immer noch da, auch weil sie irgendwann gelernt haben, besser über ihre Probleme zu reden. Die Fantas vergleichen sich als Band ja immer mit einer Beziehung. Auch da sind Höhen und Tiefen ganz normal. Die Frage ist halt vor allem, wie geht man damit um?
Ich habe nach 2,5 Jahren Gesprächstherapie, glaube ich, ein paar Werkzeuge mitbekommen, die helfen, Konflikte in der Band zu lösen. Hinzu kommt aber auch noch, dass ich selber Streit nicht ab kann. Das macht mich verrückt. Und ziehe mich dann entweder zurück oder will es glätten.
Verstehe. Und Smudo hat also eine Gesprächstherapie gemacht. Das hat er uns schon vor einer Weile verraten. Und jetzt haben wir nochmal nachgefragt. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie kamst du zu der Entscheidung, ich mache jetzt eine Therapie? So eine Entscheidung trifft man ja nicht von heute auf morgen.
Ich habe ein bisschen Erfahrung in diesbezüglich, dass ich jetzt nicht denke, das ist was Schlimmes, sondern geht man nur hin, wenn man wirklich total krank und bescheuert ist. Weil meine Mutter ja mit Alkohol gestruggelt hat und dann später selber Therapeutin geworden ist und einen Gesprächskreis hatte und ich dann darüber viel mitbekommen habe und auch gelesen hatte, dass dieser ganze Weg von Suchtproblematik dann selber zum Helfer werden und so. Habe ich immer sehr, sehr fasziniert, habe das sehr ernst genommen, hat mich aber selber nie so in der Situation gefühlt, ich soll ich da mal hingehen sollte. Aber dann kam so Ehe und Kinder und so und dann stand das irgendwie mal schon auf dem Programm, eine gute Freundin von mir, die viel Therapie erfahren hat, hat mir einen super Tipp gegeben, die hat gesagt, da war ich jetzt mal bei einem, der war so super, ich glaube, das ist dein Typ, weil ich finde, man muss ja schon jemanden haben, mit dem man gut klarkommt, ein Gesicht finden, dass man gerne alles rein erzählt und der auch gerne zuhört. Und so war es. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen hingegangen alle 2 Wochen, dann haben wir die Schlagzahl erhöht und einmal die Woche eine Stunde und dann geht es nämlich schon los. Dass du so in einer Viertelstunde nicht mehr so richtig erzählen kannst, was los ist. Und dann kommen ganz viele andere Sachen. Und da habe ich immer mehr über mich rausgefunden auch. Also das Verrückte, finde ich, an Psychotherapie ist ja, dass man denkt, ich muss mich ändern. Also klar, wenn man Saufen aufhören möchte, ist natürlich Therapie ganz gut. Aber das bedeutet nicht, dass man deshalb das Trinken aufhören kann. Man versteht nur die Mechanismen, wie man das Trinken einsetzt, besser. Und dann kann man eben, da muss man nicht mehr trinken, weil man dann versteht, ah, das ist das und deshalb so. Und ich habe da und da Angst, deswegen muss ich es so. Aber es dient eigentlich der Abbau von Ängsten oder man lernt sich näher kennen und festzustellen, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt und dass man halt ist, wie man ist. Also der Nutzen der Psychotherapie liegt nicht darin, dass man sich ändern oder ändern kann, sondern dass man feststellt, wo man sich nicht ändern kann oder was man eben für Mechanismen hat, um welche Gefühle, die man in der Vergangenheit hatte, nicht zu wiederholen oder zu aktivieren. Dann kann man auch anfangen, diese Gefühle ein bisschen weniger auszublenden und wird an mancher Stelle dann ein bisschen offener, aber im Großen und Ganzen hat es auch mit der Versöhnung mit sich selbst zu tun. So jedenfalls sehe ich das.
Und das Beschäftigen mit sich selbst und zu kapieren, warum man so ist, wie man ist, das hilft nicht nur einem selbst, sich weiterzuentwickeln, es hilft auch, die Bandkollegen besser zu verstehen, weil so eine Band eben, ja, am Ende auch nichts anderes ist als eine Beziehung.
Der eine ist ein Frühaufsteher, der andere ist ein spät ins Bettgeher. So, allein das reicht ja schon zum Beispiel. Der eine trinkt gern Sprudel, der andere möchte gern stilles Wasser. Und dann streitet man sich dann, wenn man 20 Jahre verheiratet ist, wer muss jetzt diese verdammten stilles Wasserkisten die Treppe hochtragen jetzt schon, verdammte Eins. Das ist ja normal. Und je länger man zusammen ist, desto mehr merkt man eben. Und desto mehr werden so Verwerfungen entstehen zwischeneinander. Und wenn man die nicht überwinden kann, dann ist das nichts mehr miteinander. Und da finde ich, ist die hohe Kunst schon, dass man auf die Nachteile scheißen und die Vorteile preisen, sozusagen muss, was ein Fanta-Hobby ist. Und wir müssen einander ernst nehmen, weil wenn du ein schlechtes Gefühl hast und das baut sich einfach auf, man redet darüber nie, dann wird das irgendwann mal schlecht. Und das haben wir natürlich auch. Also wir haben auch kleine schmutzige Schatzkistchen mit Dreck drin, irgendwelchen Verwerfungen, die innerhalb unserer Beziehungen untereinander passiert sind, die dann eben auch schon weggeschlossen sind, die dann irgendwann mal, wenn sie dann stark genug sind, hervortreten. Und da muss man in der Lage sein, in der Gestalt darüber zu reden, dass man sie ad acta legen kann.
Da hat sich jeder von uns weiterentwickelt, ne? Durch was auch immer, durch welche Erfahrungen auch immer, durch Gesprächstherapie. Also ich kann auch auftrumpfen, ich habe 2 Kurse in gewaltfreier Kommunikation gemacht.
Gewaltfreie Kommunikation ist hier das Stichwort. Grundsätzlich gilt erstmal bei den Fantas, man muss alles sagen können, was einen stört. Die Frage ist nur, wie man es sagt.
Man muss immer alles sagen können. Natürlich, du kannst nicht sagen, Mann, du Arsch. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ich kann das heute nicht machen, weil mir geht's nicht gut. Man muss auch nicht direkt immer klären, ja, du mit deiner so und so, mit der und der Art. Das ist schon nicht so einfach. Es muss alles gesagt werden, aber man muss trotzdem versuchen, konfliktfrei und aggressionsfrei zu sprechen. Aber jedes Gefühl muss berücksichtigt werden. Wenn einer sagt, ich habe echt ein Problem mit dem Song, dann muss man darüber sprechen können, an entsprechender Stelle. Es darf nicht so werden, dass man später sagt, hey, das ist ja genau wie da, wo ich dann auch meine Meinung nicht haben durfte oder so. Dann ist es schon vergiftet.
Die Weiterentwicklung ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und da bin ich auch Gott froh drum, dass wir gelernt haben, uns alle so zu schätzen für das, was wir können und nicht so arg abhaten für das, was man halt nicht kann. Ja, jeder hat seine Schwächen und ich sage es gerne so, das erfolgreiche Team wird dadurch definiert, dass man die Stärken verbinden kann und die Schwächen ausblenden. Ja, dass man es nicht zulässt, dass die Schwächen des Einzelnen das Team schwächen. Ja, aber die Stärken des Einzelnen müssen das Team stärken. Und da sind wir wirklich sehr, sehr gut geworden. Deshalb läuft auch alles sehr angenehm und macht echt Spaß, weil da nur Gutes passiert.
Die Stärken verbinden und die Schwächen ausblenden, das macht das erfolgreiche Team Fantas aus. Oder wie Smudo so schön sagt, auf die Nachteile scheißen und die Vorteile preisen. Hat er schön gesagt, ne?
Voll. Klingt alles nach einem echt guten Weg, den die vier da zusammengegangen sind, damit sie innerhalb der Band besser kommunizieren können. Das heißt aber nicht, dass es bei den Fantas nicht trotzdem manchmal so richtig kracht. Die Frage ist aber auch hier, wie man damit umgeht.
Ich habe erst kürzlich die Metallica-Doku Some Kind of Monster gesehen und dachte, was sind denn Metallica für Weicheier? Die fangen ja sofort heulen an. Also die saßen da und haben irgendwie 5 bis 8 Jahre kein Album gemacht und dann sagte einer zum anderen, warum hast du da so scheiße gesungen? Ja, ich habe irgendwie versucht, einen Kack-Schlagzeugspieler zu überspielen. Warum spielst du noch so einen Dreck? Naja, ich versuche irgendwie da einen komischen Gesang zusammenzuhalten. Das hätte ich mal ein Glas Wasser zusammen. Dann fängt der eine an zu heulen und der andere geht 1 Jahr lang in Alkoholtherapie. Da dachte ich, das ist der normale Jargon bei uns im Studio seit 30 Jahren. Da heult keiner und geht keiner. Also da muss ich feststellen, dass wir Metallica einiges voraus haben, was unsere therapeutischen Fähigkeiten angeht. Unsere Gesprächs- und Konfliktlösungstechniken sind deutlich besser als bei Metallica.
Vielleicht sollten Metallica mal ein Konflikte-Lösen-Seminar bei Smudo belegen oder so.
Genau, Anger Management. Die Fantas sind nach 35 Jahren Bandgeschichte immer noch zusammen, aber wir haben es gehört, da hat es das ein oder andere Mal doch schon ganz schön gekriselt in der Beziehung.
Die Band hat Höhen und Tiefen gemeinsam durchschritten und es gab Momente und die waren nicht knapp, wo wir uns überlegt haben, ob das alles so Sinn macht und wie es weitergeht.
Trotz der ganzen Momente, die für die Band kritisch waren, haben sie sich immer wieder zusammengerauft.
Auch weil sie einfach am Ende des Tages nach der ganzen langen Zeit wissen, was sie aneinander haben.
Wir sind eine Familie. Ich denke, das trifft sehr gut, wenn man diese Bezeichnung nimmt. Freunde sind wir nicht mehr. Wir sind Freunde, wir sind Geschäftspartner, wir sind eine Band, wir sind irgendwie ähnlich wie mit meinen Brüdern, ob ich die lange sehe oder nicht sehe. Man hat so viel geteilt, so viel gemeinsame Erfahrungen gemacht. Man ist mit diesen Menschen verbunden auf Gedeih und Verderb. Und unsere gewählte Familie, die Fantastischen Vier, fühlt sich ähnlich an. Ja, wir sehen uns nicht unbedingt, wenn wir nicht müssen oder wollen, uns gemeinsam entscheiden, jetzt ein neues Album zu machen oder irgendwo zu spielen. Aber wenn wir uns sehen, brauchst du keine Erklärung, was hast du gemacht die letzten 2 Monate. Oder so, sondern das ist einfach, das ist der Andi, der Thomas, das Mudo, der Michi, geh jetzt auf die Bühne und rocken die Scheiße, was ist denn los?
Wo ist das Problem? Die Fantas sind wie eine Familie, das ist das eine, klar, aber natürlich spielt nicht nur die emotionale Bindung eine große Rolle.
Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht ausprobiert hätten, einzeln als Solokünstler, vor allem Thomas und Thomas auch am erfolgreichsten. Bei mir ist es ja aus dem mäßig erfolgreichen Soloalbum mit Hausmarke weltweit. Dann eher in Turn the Rocker, unserem Club-Projekt, übergegangen, was wir aber auch sehr erfolgreich gemacht haben als DJ-Team, Tom Miller und ich. Und auch also vor allem die erste Platte war sehr erfolgreich. Alles nicht so groß, also nicht nur jetzt vom Erfolg, sondern auch so vom Inhaltlichen. Ne? Das ist immer diese eine Perspektive halt auch nur. So war bei Thomas, ist so eine ganze Platte mit dem Style, den er fährt, vielleicht auch nicht spannend genug auf Dauer. Genauso wie mein Club-Ding auch mal kurz interessiert, aber halt auch nicht so viel verschiedene Blickwinkel, so viel verschiedene Herangehensweisen an Themen oder auch so eben die Perspektiven, die wir auch zu dritt an ein Thema setzen. Das ist natürlich alles viel vielschichtiger zusammen als von jedem Einzelnen. Und unser Vorteil oder ja vielleicht unsere Verbannung auch dazu, dass wir nur zusammen funktionieren.
Die vier unterschiedlichen Typen, von denen jeder so einen eigenen Blickwinkel mitbringt und damit genau zu der Mischung wird, die die Fantas auszeichnet. Die am erfolgreichsten sind, wenn sie eben gemeinsam Musik machen. Auch das ist ein Grund, weshalb die Fantastischen Vier noch da sind.
Und natürlich spielen auch die vielen Jahre eine Rolle, die die Fantas schon gemeinsam verbracht haben.
Das, was wir erlebt haben, diesen ganzen langen Weg, den wir zusammengegangen sind, das ist durch nichts zu kaufen oder zu ersetzen. Ich kann es auch nicht mal beschreiben, was das alles berührt, was das alles macht. Das ist, also wir umschreiben das immer gerne so als wie eine alte Ehe oder so, ja. Aber auf der anderen Seite haben wir da auch da keine Ahnung, weil keiner von uns hat so eine alte Ehe wie die Fantas als Crew schon zusammen sind und durch dick und dünn gehen einfach zusammen. Das ist schon wirklich ganz besonders und da fehlen mir die Worte.
Oh, richtig schön. Die Fantas wissen halt, was sie aneinander haben. Das klingt erstmal so gar nicht nach Trennung, ne? Aber wir haben es heute gehört, so zwischen 96 und so circa 2005, 2006 war schon so eine Phase der allgemeinen Unsicherheit, wie es Smudo mir gegenüber auch nochmal bestätigt hat, ne? Da waren wirklich mehrere Momente, wo es dann kritischer war, wo sie sich erstmal suchen mussten, erstmal ihr eigenes Ding machen mussten. Darüber sind sie die letzten Jahre irgendwie hinweg gewesen, ne, und haben das hinbekommen. Die Frage ist es jetzt immer noch so?
Ob das immer noch so ist und wie es mit der Zukunft der Fantas aussieht, das in einer späteren Folge in diesem Podcast. Einfach diesen Kanal abonnieren. Aber es gibt auch ein Szenario, bei dem es vorbei wäre mit den Fantas, wenn einem der Jungs was zustößt.
Es gibt ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Band. Da wäre es fast so weit gekommen, dass ein Bandmitglied nicht mehr da ist. Vor genau 20 Jahren an Weihnachten 2004 durch eine Naturkatastrophe mit unglaublichem Ausmaß.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Riesige Flutwellen haben im Süden Asiens tausende Menschen in den Tod gerissen. Die Wassermassen verwüsteten Küsten, zogen Menschen, Häuser, Autos ins offene Meer. Im Indischen Ozean hatte zuvor die Erde gebebt.
Wir wussten, dass dieser Tsunami ist und wir wussten, dass Thomas in der Gegend ist und haben ihn nicht mehr erreicht. Und alle haben sich sehr Sorgen gemacht.
Aber Andi selbst spürt da was, was ihn irgendwie beruhigt.
Mir hat es auch ein ganz besonderes Erlebnis geschenkt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dem Thomas sehr verbunden bin, auf eine ganz arge Art, weil ich wusste, dass er lebt. Ich habe mich das ernsthaft gefragt in dem Moment, wo Smudo hat mich angerufen und hat sich sehr Sorgen gemacht. Und ich wollte wirklich wissen, ob es dem Thomas gut geht oder nicht. Und ich habe die innere Gewissheit gehabt, dass Thomas lebt und dass es ihm gut geht. Und das war so stark, dieses Gefühl, dass ich mir ab da einfach, ich weiß noch, wie ich es fast bedauert habe, dass ich jetzt nicht auf die Sorgen von Smudo eingehen kann in angemessener Weise, weil ich es einfach nicht empfunden habe. Ja, und das war mein Schlüsselerlebnis bei diesem Wunder, ja, dass ich da diese Verbindung so abfragen durfte, weil ich es wirklich, wirklich von Herzen wissen wollte.
Thomas D. war mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter im Urlaub in Thailand. Viele Jahre hat er überhaupt nicht darüber gesprochen. Jetzt erzählt er uns ganz genau, wie er diesen Tag erlebt hat.
Fangen wir ganz vorne an. Thomas wollte 2004 eigentlich gar nicht in den Urlaub.
Es war das erste Mal Urlaub mit Familie. Ich bin nicht so gerne in Urlaub gegangen, aber ich war es der Familie schuldig, vor allem meiner Frau, die lange hinten anstehen musste, vielleicht immer noch muss. Und nach der Geburt unserer Tochter, die war da gerade mal 1,5, haben wir gedacht, wir unternehmen jetzt eine Reise und machen es uns jetzt mal richtig schön und fliegen nach Thailand. Über Weihnachten und Neujahr. 2004. So eine Ferienhaus-Bungalow-Anlage. Schön, ziemlich paradiesisch. Ja, und dann an Weihnachten morgens war schon irgendwie seltsame Stimmung in der Luft. Das war irgendwie komisch. Auch zwischen uns. Ja, und dann haben wir gefrühstückt und dann sind wir zurückgegangen ins Haus. Dann lief es folgendermaßen ab, in meinem Gedächtnis zumindest. Du hörst Wind, Rauschen, Wasser, Geräusche, Möwen, peitschende Wellen, schreiende Menschen. Sind es keine Möwen, sind es Menschen, die schreien? Ich stehe auf, gucke nach rechts. Da war so ein Fenster, so ein bodentiefes Fenster. Da liefen Leute vorbei. Die Leute liefen vorbei, als würden sie joggen. Wüssten aber nicht so richtig, warum sie jetzt joggen. Und hatten auch Rucksäcke an und waren gar nicht in Joggingklamotten. Es war also ganz komisch. Danach laufen Leute an ihnen vorbei, die wissen, warum sie rennen. Die rennen. Die joggen nicht, die rennen. Und zwar rennen die um ihr Leben. Und das siehst du. Da ist Panik. Da ist irgendwas im Busch. Und ich mach die Tür auf. Und die Tür ging nach vorne auf in Richtung Meer. Und dort, wo das Meer vorher war, da stand eine Mauer aus Wasser. Von rechts nach links. Eine Wand stand da im Bild. So habe ich das im Kopf. Und ich schnapp mir Lia und sag zu Tina, raus, raus. Und wir rennen raus, um die Kurve rum, zusammen mit den anderen, hoch auf diesen, da war so ein Springbrunnen in der Mitte von dieser Auffahrt. Und standen da oben gesammelt, das war jetzt etwas erhöht. Somit assoziiere ich, dass die erste Wucht der Welle uns da nicht getroffen hat. Wir stehen da, wissen nicht, was los ist. Und dann sind die ersten, und ich glaube, es waren Einheimische, sind runtergerannt in Richtung Dorf, also in Richtung Landesinnere. Ich dachte mir, wenn die rennen, rennen wir auch. Weil wenn einer hier weiß, was zu tun ist, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ein Tsunami ist, ich habe diesen Begriff noch nicht definiert gehabt, dann wissen die das. Und dann bin ich hinterher mit unserer Tochter an meinem Arm und meiner Frau. Und wir rennen runter und das Wasser kommt quasi jetzt mittlerweile auch um diese leichte Erhöhung rum und ergießt sich so von rechts und links und schließt sich hinten wieder zusammen, da wo wir laufen. Da schließt sich das, dann berührt es deine Beine, dann machst du den ersten Schritt, dann ist es so bei den Waden, im zweiten Schritt ist es schon bei den Knien, im dritten Schritt ist es an den Oberschenkeln und da hast du keine Chance mehr, irgendwas zu machen, weil die Masse so so gewaltsanft ist, aber so vehement, dass es dich einfach mitnimmt. Es nimmt dich einfach mit und ab.
Das ist eine Situation, die kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Überall ist Wasser und das ist so eine Kraft, dass es dich einfach mitreißt und du keine Chance hast, dich irgendwo festzuhalten.
Und ab da musst du halt versuchen, nirgends anzustoßen, nicht in den Kühlschrank oder in eine Hauswand und von hinten von einem Auto, von einem Laternenmast, von irgendwas erschlagen oder erdrückt oder runtergezogen zu werden. Meine Frau wird von so einer über Landkabeltrommel erfasst. Das sind diese wirklich großen Kabeltrommeln aus Holz, die schwimmt und nimmt meine Frau mit. Die drückt sich bei ihr so in den Bauch und mit im Rücken bleibt sie in so einer Hängematte hängen, die aus Nylonsträngen geflochten zwischen zwei Palmen hing. Und ich war auf der anderen Seite von dieser Hängematte und habe mich da so reingehalten mit der einen Hand und habe darüber nachgedacht, wie ich diese Hängematte zerreißen kann. Aber mir wurde klar, dass selbst mit Superkräften und Mega-Adrenalin, die zerreißt du nicht. Im nächsten Moment werde ich auch weggespült, einfach weil das Wasser mich und unsere Tochter mitnimmt. Weiter, weiter. Das war der Moment, wo ich dachte, meine Frau ist dort gestorben. Wir sind dann durch diese Stromschnellen durch. Irgendwann kam ein Auto, an dem ich mich festgehalten habe, so ein Pickup, der war so halb mit der Front schon unter Wasser, das Heck stand noch hoch. Und dann gegenüber jemand auch, da guckst du dich so an. Zwei Menschen halten sich an einem Auto fest. Dann geht's weiter und dann kam so ein Baumstamm, so eine Wurzel, die habe ich mir geschnappt mit meiner Tochter und habe die dann in so eine Häuserecke, wo sich so ein Wirbel gebildet hat, habe ich die Wurzel dann so reingestoßen und mich dann quasi aus diesem Wirbel raus, weg, weiter runter zwischen Häusern durch, eher so Hütten. Und am Ende glaube ich, habe es zumindest auf der Karte versucht, später nachzuvollziehen, war da so ein Bach oder ein Fluss und in diesem Flussbett waren wir, weil wir hatten dann weniger Obstacles und auf der Karte betrachtet sind wir 4,5 Kilometer ins Landesinnere gespült worden, Lia und ich. Und ich war so lange unter Wasser, auch eine Zeit lang, dass ich schon dachte, das kann es jetzt gewesen sein. Und es war auch eine sehr große Ruhe dabei, weil es sehr verständlich ist, wenn so viel Wasser kommt, dass du dann irgendwann auch ertrinken kannst. Das ist jetzt nicht so, ich Idiot bin besoffen, die Klippen runtergefallen oder mit dem Auto umgebracht. Das ist hier, das ist flächendeckende Vernichtung. Du ja, kannst nicht sagen, Pech gehabt. Wenn hier zu überleben, das ist das Wunder. Hier zu sterben ist völlig, völlig natürlich, völlig verständlich. Man hat sich wenig Sorgen gemacht. Hatte aber trotzdem, oh ja, ja, also wenn wir da jetzt hingehen wollen, okay, dann gehen wir da jetzt hin.
Ich kann mir das kaum vorstellen. Du hast diese wahnsinnigen Wassermassen um dich rum, wirst von denen mitgezogen, verlierst auf dem Weg deine Frau, denkst, sie ist gestorben, hast deine kleine 1,5-jährige Tochter im Arm und versuchst sie und dich irgendwie über Wasser zu halten. Das klappt irgendwann nicht mehr und trotzdem bleibst du ruhig. Aber es ist wirklich so, Thomas D. hat in dem Moment eine ganz besondere innere Ruhe.
Also ich war so lange unter Wasser, dass ich dachte, das war's. Und dann habe ich über sehr viel nachgedacht, weil ich sehr viel Zeit hatte. Und ich hatte keinen Grund gesehen, warum ich jetzt sterben sollte. Es macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Okay, vielleicht ist das Leben eine sinnlose Aneinanderreihung von Zufällen. Daran glaube ich nicht, aber wenn das so ist, ist jetzt die Möglichkeit, mich davon zu überzeugen, weil dann sterbe ich. Wenn das nicht so ist, wenn das Leben irgendeinen Zweck hat, dann, sorry, verstehe ich nicht, warum der jetzt enden soll. Meine Band ist nicht am Ende. Wir haben auch nicht den ultimativen Höhepunkt, wo man meiner Meinung nach sagen könnte, jetzt können wir abtreten. Nee, wir sind irgendwo zwischendrin. Ich bin Schwabe, ich zahle doch nicht dafür, in meinem eigenen Urlaub. Ha, sag mal, das verstehe ich ja schon mal gar nicht. Außerdem habe ich hier eine Tochter und ich meine, die wird sterben, wenn ich sterbe. Okay, wenn es so ist, dann ist es so. Ja, muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Meine Frau ist gestorben, dann wird meine Tochter auch sterben. Sterbe ich auch, dann war es das eben. Ich bin bereit zu sterben. Das Leben endet mit dem Tod, machen wir uns nichts vor. Aber wenn dem nicht so ist und wenn meine Zeit jetzt noch nicht gekommen ist, dann tauche ich jetzt auf. Und es war so, und es war ein sehr psychedelischer Moment, als hätte, es ist dünnes Eis, weil je nach Glaube der Menschen trägt man in Gefahr, wenn man sagt, jeder von uns ist Gott. Ist ja schon fast ein Frevel für viele. Aber wenn das Göttliche in uns ist und wir Teil des Göttlichen sind, dann hat mein göttliches Selbst in dem Moment beschlossen aufzusteigen. Und die Teilchen um mich herum, die Materie hat mir gefolgt. Und es war, mir war so, als würde mich das Wasser nach oben drücken. Und ich tauche auf, ziehe meine Tochter hoch. Die ist komplett übersät mit braunem Schlammsplitter, irgendwas. Macht keinen Mucks, guckt, macht die Augen auf. Guckt mich an mit zwei ganz großen Augen, ist super fokussiert im Hier und Jetzt. Und da schwimmt eine Luftmatratze vorbei und ich schmeiß meine Tochter auf die Luftmatratze und weiter geht's. So. Dann hat sich alles beruhigt, es wurde wie ein riesiger See, das Wasser stand und um die Palmen rum haben sich so Inseln gebildet aus Müll, aus anderen Brettern, aus Autoreifen, was auch immer da so rumschwamm. Da waren zwei Tupper-Schüsseln dabei, da habe ich eine meiner Tochter aufgesetzt und eine andere mir, weil das war ja Sonne wieder. Und also war ja wahrscheinlich die ganze Zeit Sonne. Und es war heiß. Dachte ich, jetzt keinen Sonnenbrand holen. Ich hatte ja nichts an. Ich habe eine Badehose, da steht drauf K.O. Lack. Das ist das Einzige, was ich mitgebracht habe, außer den Menschen. Aber was ich besaß, war nur noch diese Badehose. Und jetzt die Tupper-Schüssel auf dem Kopf. Und meine Tochter, um mir zu erklären, was los ist, habe ich gesagt, das war ein großer Boom, ein Boom, Big Bagger Boom, wenn Sie mich verstehen. Und dann kam ein Hubschrauber. Jetzt denkt der normalsterbliche Europäer, na endlich kommt Hilfe. Alter, wie lange bin ich jetzt hier schon unterwegs? Ja, jetzt kommt Hilfe. Ja, die einzigen, die da waren mit dem Hubschrauber, die haben eine Kamera rausgehalten und haben von oben gefilmt. Das heißt, die Medien waren am Start. Irgendein Sender hat wohl noch einen Hubschrauber übrig gehabt. Es kam keine Hilfe, weil die Hilfe war genauso am Arsch wie wir. Und noch nicht realisierend, was ein Tsunami ist, war mir auch noch nicht klar, wie am Arsch da jetzt alles ist und wie viel Tote und was da an verheerende Katastrophe gerade passiert ist. Sondern ich musste feststellen, es kommt erstmal keiner und dann höre ich meinen Namen. Jemand ruft Thomas. Und ich denke, ich kann ja nicht gemeint sein. Ich habe ja gesehen, wie meine Frau von diesem riesen Kabelbaum in dieser Hängematte erdrückt wurde. Also antworte ich nicht. Dann sagt nochmal jemand Thomas. Und nach dem dritten Mal, Brille hatte ich ja auch nicht, also meine Sehkraft ist okay, aber recht eingeschränkt auf die Entfernung. Nach dem dritten Mal sage ich halt, ja, weil ich heiße ja immer Thomas. Und dann ist meine Frau 20, 25 Meter, lässt sich schwer abschätzen, sowas. Auf einer Palme, mit dem Rücken zu uns, inmitten von diesem See, also 20 Meter von uns entfernt, und ruft meinen Namen. In die falsche Richtung, aber ich habe es ja dann doch gehört. Die ist also, nachdem sie das überlebt hat, weil nämlich das Wasser stieg und die Kabeltrommel hat sie über die Hängematte gedrückt, mit Rippenbruch und anderen Sachen, aber überlebt, klettert auf eine Palme, das muss man auch erstmal machen, und sitzt da oben neben einer Ratte, die sich dort auch gerettet hat. Und die beiden haben sich da die Palme geteilt und hat nach mir gerufen. Und ich habe sie gehört und wir waren nach 4,5 Kilometern 20 Meter auseinander. Das, meine Damen und Herren, ist Wunder Nummer 2. Dann haben wir uns in die Berge hochgeschlagen und dort haben wir dann zusammen mit einigen teils Schwerverletzten die Nacht verbracht, in Hoffnung, dass die überleben. Weil auch da kam natürlich, wo soll sie herkommen, die Hilfe. Ne? Da hieß nicht, kann man einen Krankenwagen rufen, kann man helfen Sie diesem Mann. Wenn der stirbt, dann stirbt er jetzt. Und wenn der überlebt, dann überlebt er. Aufgrund von seiner eigenen, seinem Willen oder dem Glück, was er hatte, damit er nicht so innere Verletzungen, ich weiß nicht warum, er wird überleben oder nicht. So sieht's aus hier. Wir haben zwei Deutsche kennengelernt, die uns da sehr, sehr geholfen haben. Der ist immer wieder runtergefahren und wollte gucken, wie es da unten ist, ob man schon was machen kann, ob er Hilfe holen kann oder was. Kam zurück und sagte, da ist alles voller Leichen. Da ist alles voller Leichen und voll Menschen, die ihre Verwandten suchen oder ihre Angehörigen. Und also da ist nichts. Wir sind dann über den Berg auf die andere Seite ins Tal runtergelaufen, sind dort von einem Bekannten der zwei Deutschen mitgenommen worden zum Flughafen, standen da mit nichts. Und ich habe gesagt, ich hätte eigentlich einen späteren Rückflug. Ich würde gerne ein bisschen früher zurückfliegen. Und dann haben sie gesagt, nehmen Sie erstmal Kleidung, was zu essen und zu trinken. Geben Sie mal Ihre Tochter das. Da musste ich dann weinen das erste Mal. Kein Problem, wir fliegen Sie morgen raus. Heute schaffen wir es nicht mehr. Wir bringen Sie in ein Hotel, da können Sie noch übernachten. Ein Hotel am Meer. Eine sehr gute Idee. Die Nacht war kurz, ich habe die Wellen gehört. Ich habe die ganze Nacht auf meiner Bettdecke im Halbschlaf die Wellen sortiert. Damit das alles seine Ordnung hat. Und dann sind wir rausgeflogen über München, wo wir nochmal eine Nacht, glaube ich, verbringen mussten und dann nach Düsseldorf. Und nachdem ich schon in Düsseldorf oder morgens in München in der Bildzeitung gelesen habe, irgendein Promi, der gesagt hat, unsere Villa stand etwas höher, deswegen konnten wir gut sehen, wie die anderen verreckt sind. Um das mal, meine Gedanken dazu, dachte ich mir, du hältst mal schön den Mund. Dein Schicksal ist nicht so besonders, dass du es jetzt rauskehren müsstest, dass du überlebt hast. Ja? Das Schicksal derer, die jemand verloren haben, und derer, die es hinter sich haben, ist viel bewegender. Es ist jeder Einzelne, es ist schlimm um jeden, es ist schlimm um alles und das Ganze. Aber es ist nicht an dir jetzt so zu tun, als irgendwie, oh, hört mal, ich war dabei. Und deshalb habe ich da lang meinen Mund gehalten. So, jetzt habe ich es erzählt.
Und wir finden es sehr besonders, dass Thomas diese Geschichte so ausführlich mit uns geteilt hat. Die Geschichte, bei der er und seine Familie so viel Glück im Unglück hatten. Dementsprechend war auch damals das Wiedersehen mit Michi, Smudo und Andi etwas ganz Besonderes.
Das war unglaublich. Und das war auch natürlich für die Band auch sicher für jeden Einzelnen ein Moment, wo man halt dann schon weiß, was man aneinander hat.
In der nächsten Folge gehen wir mit den Fantastischen Vier auf Tour.
Ihr erfahrt unter anderem, vor welchem Fanta 4-Song sich die Fans auf der aktuellen Tour erschrocken haben.
Und das sind in Würzburg echt die ersten drei vorne, haben hysterisch angefangen zu schreien, als wäre das so erschrocken, als wäre das so ein Grusellied wäre.
Was bei den ersten Konzerten der neuen Show vielleicht noch nicht ganz perfekt funktioniert hat.
Es ist nach 5 Jahren, die wir ohne Neustücke verbracht haben, einfach eine Befreiung, wieder neue Sachen zu spielen, die auch noch nicht 100% sitzen.
Und auch, was es für eine Live-Crew bedeutet, auf Tour zu sein.
Wie viele Nächte schläfst du in deinem eigenen Bett?
Wenn es hochkommt, vielleicht 3 Monate, 2 Monate irgendwie so im Jahr.
Jeden Freitag erscheint eine neue Folge, also abonniert diesen Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst. Fanta 4 Forever Baby ist ein Podcast von SWR 3. Host und Skript Nils Damz und Felix Leibelt.
Redaktion Eva Blasenbrei, Jo Bischofberger, Sandra Herbsthofer und Christopher Jenert. Fact-Checking Matthias Kugler und die Hauptabteilung für Information, Dokumentation und Archive.
Schnitt David Janus, Sounddesign und Komposition Nasu Hishri. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Simon Dreidoppel.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Score Snacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.